Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen zu dem Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS1. Am Mikrofon Tommy Scherrer. Unsere Schweizer Seen, das kann man sagen, sind Freizeitflächen, die im Sommer, in der Ferienzeit und an den Wochenenden ziemlich viel los ist. Da sind zum Beispiel Kursschiffe unterwegs, da sind Sportfischer, da sind Motorbötler, da sind Ruderer, da sind Segler, da sind Taucher. Und da sind natürlich auch Menschen, die im See schwimmen. Und auch nicht zu vergessen, die Wasservögel, die Fische, die Pflanzen, die den See als Heimat brauchen. Bei so viel Bedürfnis ist klar, dass es da und dort zu Interessenskonflikten kommt. Und darum wollen wir in diesen zwei Treffpunktstunden jetzt zeigen, wer kommt wem wie in die Quere und wie gehen die verschiedenen Seebenutzer miteinander um, wenn es auf dem See Konflikt gibt. Wir sind heute drum an den Zugersee gefahren und haben zum Beispiel den Kapitän von der Zugerseeschifffahrt eingeladen. Er muss manchmal zum Beispiel mit Tauchern schimpfen, die dort tauchen, wo es nicht sollten, oder muss während dem Fahren auf dem See auf Schwimmer aufpassen, die weit in den See rausgeschwommen sind. Das ist der Treffpunkt. Ich habe es vorher gesagt, wir sind am Zugersee, das Wetter stimmt, absolut ein wunderschöner Sommertag, blauer Himmel, leichte Wellen auf dem Zugersee, angenehme Temperaturen. Eigentlich ein Tag, der zum Baden einlädt. Und wer von Ihnen schon mal als Seeschwimmer im See ein Kursschiff auf sich zufahren gesehen hat, der weiss, es kann einem schon Angst machen. Man merkt, wie gross, wie schnell so ein Kursschiff eigentlich ist und wie munzig und langsam man selber als Schwimmer dagegen aussieht. Wir tun jetzt die Optik kehren und fragen, wie ist es für einen Kapitän, der unterwegs ist und in den Wellen vielleicht schon recht nah so einen Schwimmer sieht? Und was gibt es sonst für Kollisionspotenzial zwischen Kursschiff und den anderen Seebenutzer? Über das reden wir jetzt in den nächsten Minuten mit dem Erich Sutter, Kapitän bei der Zugerseeschifffahrt. Er ist Leiter Betrieb. Und ich kann Ihnen noch sagen, wir stehen jetzt im Moment Backbord auf der MS Zug, 7 Meter über Wasser, 46 Meter lang, Breite etwa 9 Meter, 230 Tonnen, 450 Leute können es transportieren, die MS-Zug, und Ausfahrt ist in ein paar Minuten. Man wartet extra noch, bis wir mit unserem Interview fertig sind. Guten Morgen, Erich Sutter.
Guten Morgen miteinander.
Jetzt eben die Situation, oder? Wir stehen Backbord, sind quasi auf dem Aussensteuerhaus. Das kennt man auch bei einem Kursschiff. Der Kapitän ist nicht rein quasi Hauptsteuerstand, sondern steht draussen, wenn er noch jemand anlegt oder wegfährt. Aber wenn ich da vorne schaue, man sieht nicht einmal den Bug vom Schiff, man sieht nicht einmal ins Wasser. Wie erkennen Sie überhaupt Schwimmer, wenn Sie unterwegs sind auf dem See?
Gut, auf dem See selber sind wir ja am Hauptsteuerstand hinten. Dort hat man den Überblick eigentlich noch eher auf offener See. Aber während der Anfahrt auf eine Station im Aussenock passiert es immer wieder, dass wir mit Schwimmer hier in die Quere kommen und haben eigentlich zum guten Glück noch nie grosse Probleme gehabt.
Ich wollte noch sagen, der Aussenock, das ist der Steuerstand, den es gibt, neben dem Steuerhaus. Da kann man quasi unter freiem Himmel stehen und kann das Schiff von dort aus steuern. Es gibt ein Backbord, es gibt ein Steuerbord links, rechts, und Nock heisst es drum, weil das ein Schiff ist, das nicht ein Ruder hat, sondern zwei Motoren, die man drehen kann, und so steuert das Schiff. Habe ich es richtig erklärt?
Also Nock, ja, nein, eigentlich nicht. Ein Aussenock hat praktisch jedes grosses Fahrgastschiff. Das Spezielle ist da, dass wir auf einem Shuttle-Schiff sind, Shuttle-Getriebe, wo wir mit den Propeller steuern. Wir haben kein Ruder mehr.
So, jetzt haben Sie aber trotzdem einen Schwimmer, den Sie sehen, der ist zu nahe. Wie reagieren Sie als Kapitän auf dem Schiff?
Ja, das kann manchmal brenzlig werden. Unser Problem ist immer, wir sind hier eben ca. 7-8 Meter Höhe oben, wir haben einen blöden Winkel, dann ist vielleicht die Sonneneinstrahlung, die hier noch mitspielt. Und das Hauptproblem der ganzen Sache ist, dass die Schwimmer schlecht gekennzeichnet sind. Sie haben keine farbige Badkappen an, so dass man es sieht. Das ist gerade ein Appell an die Schwimmer, dass, wenn sie sicher auf offener See schwimmen, immer gut gekennzeichnet sind. Und wir probieren, wenn es brenzlig wird, auszuweichen und sicher Schaltzeichen geben. Das heisst, man hupet halt.
Wie viel Mal wird es brenzlig? Wie häufig in so einem Sommer?
Ja, soll ich sagen, dass vielleicht 10 Mal. Vor allem, wir haben die Kamene, der Station Kam, wo wir durch einen Body durchfahren, mitten durch die Schneise durch, wo links davon ein Floss ist, wo die Schwimmer eigentlich manchmal Sport daraus machen, bevor wir reinfahren, noch schnell vorne durchschwimmen und sich unterschätzen, wie schnell das Kursschiff eigentlich reinfährt, und dann wird es manchmal brenzlig.
Dürfen wir schnell hören, wie es tönt, wenn sie hupen? Dann dreht sich da um. Horn achten, das ist der typische Klang. Wie reagieren jetzt die Schwimmer, die innen im Weg sind, die zu nahe sind, wenn sie hornen?
Ja, es ist natürlich noch gefährlich, oder? Der Schwimmer im Rücken zu uns schaut voraus und ich horne plötzlich. Das kann unter Umständen eine Gegenreaktion auslösen. Der verklüpft, zuckt zusammen. Darum sind wir relativ vorsichtig mit diesen Schaltzeichen. Wir reduzieren das Tempo, schauen, was er macht, auf welche Seite geht er fort. Und wenn es wirklich nicht mehr geht, dann hupen wir den halt.
Hat es schon mal einen Unfall gegeben, eine Kollision zwischen Schwimmer und Schiff?
Nein, zum Glück nicht.
Es gibt das Ammermärli oder die Ansicht bei vielen, dass, wenn man zu nahe beim Schiff ist, vor allem hinten am Heck, dass einem der Sog vom Motor unterzieht oder in den Propeller reinzieht. Stimmt das?
Das ist ja so. Das ist natürlich das Gefährlichste, was man machen kann. Vor allem Motoren eingekuppelt sind und dort hinten durchschwimmt, dass man in den Sog hineinkommt, ja.
Es gibt eine spezielle Situation im Baumgarten von der Anlegesituation, wenn ihr dort herfahrt, und zwar darum, weil es dort immer wieder Taucher hat, die dort tauchen, wo es nicht sollten. Was ist das für eine spezielle Situation, das Baumgarten?
Ja, die Situation ist natürlich so, wir wollen die Fahrgäste befördern, Tourismus hier auf dem Zugersee haben, und Baumgarten zeigen. Es ist eine wunderschöne Station mit einem Ausflugrestaurant noch. Es sind relativ viele Frequenzen. Und Taucher, das ist dort oben bekannt, muss angeblich schön und gut sein zum Tauchen. Und die tauchen natürlich genau in unserer Anfahrt- und Wegfahrtschneisen innen. Und das führt manchmal zu Komplikationen.
Taucher sind ja noch schwieriger zu erkennen. Da sieht man auch nur Luftblätter. Das ist ja für sie gefährlich.
Das ist so. Ich sehe die Luftblätter beim Anfahren. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich fahre darüber drinnen. Und während der Überfahrt kann ich Motorenrasch auskoppeln, dass sicher nichts passiert. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich halt andersrum anfahre. Statt von unten her den Steg von oben anfahren und dem ausweichen. Aber das geht meistens nicht, weil es ja meistens 6 oder 7 Taucher sind in der Gruppe.
Ich könnte mir vorstellen, Herr Sutter, dass man da auch vielleicht mal hässig wird als Kapitän, wenn die dort sind, was nicht sollten. Ist das so oder ist das nur etwas, was ich mir vorstelle?
Ja, wenn ich ehrlich bin, innerlich sicher schon hässig gewesen. Nur, es bringt genau nichts. Es gibt eine Gegenreaktion. Man muss ruhig bleiben. Wir haben Touristen an Bord, einen Haufen Ausflügler. Man probiert zu reden miteinander, mit den Tauchern oder tut das irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt, geht man einmal rauf, probiert das zu lösen. Aber sicher nicht hier auf dem Schiff irgendwie welche Sachen runterrufen oder so. Das bringt genau nichts.
Also kein böse Wortwechsel oder so etwas?
Nein, gar nicht.
Manchmal müsst ihr aber die Polizei aktivieren und sagen, gehen wir mal schauen.
Das ist so. An solchen Tagen wie heute, wo es wunderbar blau ist, traumhaft auf dem See, kommen wir nicht mehr darum herum, die Polizei rasch anzuläuten. Es geht ja nicht darum, dass wir die büssen oder zurechtweisen. Es geht um Kommunikation. Es sind meistens Taucher aus dem süddeutschen Raum, die wissen das nicht, die kennen unseren Fahrplan nicht. Und die muss man darauf aufmerksam machen.
Erich Sutter, danke herzlich und auch danke, dass die MS Zug gewartet hat mit Auslaufen, bis wir fertig sind. Genau das, was Sie vorher erwähnt haben, wollen wir uns noch aus Sicht der Betroffenen anschauen, nämlich Taucher. Wir haben 2 Taucherinnen eingeladen in den Treffpunkt und ja, wie die das sehen und wie die es erleben, wenn ein Schiff auf sie zukommt und wie sie als Taucher mit dem Schiff quasi da auf dem Zugersee, es gibt ja auch noch andere, auskommen oder eben nicht, das erfahren wir als nächstes hier im Treffpunkt live vom Zugersee.
Reflet de sirène.
Faszinierend, bin sicher, Sie kennen das, was uns jetzt zuhören, wenn man an einem See zuschauen kann, wie es zuerst Luftblattern gibt. Dann denkt man, was ist denn da? Ein Fisch kann das nicht sein. Und dann plötzlich kommt ein Kopf aus dem See raus und ein Taucher, eine Taucherin hat eine Maske an, Schnorchel, Sauerstoffflasche, einen Neoprenanzug, das ist das Material, das die Taucher brauchen. Und die Faszination hat wahrscheinlich, wenn man zuschaut, damit zu tun, dass man wissen, ohne Luft kann ein normaler Mensch ja vielleicht höchstens eine knappe Minute unter Wasser sein. Und dann würde er versticken. Mit Sauerstoff als Taucher, Taucherin, kann man bis zu einer Stunde oder länger im Wasser rumtauchen. Und ich kann jetzt in den nächsten Minuten mit Iris Imfanger vom Tauchtreff Zug über ihre Erfahrungen da im Zugersee als Taucherin reden und wie sie an den anderen Wassersportlern und Seebenützern vorbeikommt. Guten Morgen, Iris Imfanger.
Guten Morgen miteinander.
Sie schwitzen.
Ja, schon ein bisschen, ja. Es ist ein bisschen warm.
Sie ist in voller Montur. Vor mir hat einen sogenannten Trockenanzug an, die Flasche auf dem Rücken. Wie schwer ist der Anzug mit dem Material?
Also so komplett etwa 15 Kilo bis 20 und jetzt dran.
Jetzt würde ich gerne, dass Sie uns, wir sind hier im Hafenbecken von Zug, gerade in der Nähe vom Hafenrestaurant. Es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne glitzert auf dem Wasser, es ist grün, aber ein bisschen trüb. Ich weiss, dass es etwa 7-8 Meter tief ist. Können Sie uns mal etwas von unten aufholen?
Ja, klar, mache ich gerne. Ja. Ich hoffe, ich finde etwas, weil die Sicht ist sehr, sehr schlecht, leider. Oder?
Es ist sehr trüb. Also, dann werden wir Ihnen schnell zuschauen. Jetzt montiert sie gelbe Flossen. Sie hat bis jetzt so eine Art Stiefel angehabt. Als Abschluss von dem Trockenanzug, es muss ja von den Füßen bis zu den Händen, muss es abgeschlossen sein. Und klickt sich jetzt grosse gelbe Flossen an die Schuhe an. Der erste ist dran, der zweite auch. Und ja, der Tauchautomat. Evelyn Wittmer, Sie sind mitgekommen. Ritter, Evelyn Ritter, Sie sind mitgekommen, haben Ihre Kollegin begleitet. Wie sagt man jetzt dem Mundstück schon wieder richtig?
Dem Mundstück, das ist eigentlich, im Volksmund ist das der Automat, der Regulator. Das ist die zweite Stufe, jetzt, die sie da gerade ins Maul nimmt. Das tut den Mitteldruck auf einen Druck reduzieren, den der Mensch ein- und ausatmen kann.
Das nimmt man einfach ins Maul rein und kann dann schnaufen. Ich glaube, der Imfanger ist parat, die Maske ist da. Und der Lungenautomat nimmt sie dann jetzt gerade ins Maul rein. Muss noch alles ein bisschen richtig zipfeln, weil sie hat eine Art eine Haube an. Also, es ist ein Anzug mit einer Art Helm, mit Kopf. Sie sind ja Taucherin, Evelyn Rittmer. Wenn Sie auftauchen, wissen Sie ja nie genau, ob jetzt nicht gerade ein Schiff mit oder ohne Motor über Sie drüber fährt. Also, einen guten Tauchgang, man hört's.
Danke.
Und tschüss. Jetzt springt sie da rein, ist etwa einen Meter bis runter. Und weg ist sie. Taucht gerade noch schnell einen Moment lang auf. Eben, wenn man auftaucht, dann weiss man ja nie, ist jetzt ein Schiff über einem. Schaut man als Taucher automatisch auf, hat man die Hand auf, gerade in trübem Wasser, wie da, was macht man?
Das ist tatsächlich so. In der Ausbildung lernt man, dass man nicht einfach gerade auftaucht. Es ist sowieso so, dass man auf 5-3 Meter einen Sicherheitsstopp macht, den sogenannten. Nachher tut man sich orientieren, was oben dran ist. Man macht einen 360-Grad-Drehung rundum und schaut auf. Man hört auch, weil die Motorboote hört man. Sie sind nicht eruierbar, wo das sie sind, aber man hört, sind sie nahe oder sind sie weit. Und dann hat man die Hand auf, wie sie richtig gesagt haben, und taucht auf.
Übrigens, die Reisimganger taucht jetzt ab. Sie hat vorher noch schnell die Taucherbrille richten. Man sieht jetzt das Blubbern der Blätterli. Genau. Also, jetzt gehen wir hier schnell ein bisschen auf eine Schiffsplattform von der Seepolizei, damit wir, wenn sie nachher auftaucht, näher dran zu sind. Darf sie auch schnell bitten, zu mir zu kommen, Evelyn Ritter? Genau. Ich weiss, wir haben vorher über die spezielle Situation geredet mit dem Erich Sutter vom Kursschiff, dass es eigentlich verboten ist, in der Fahrlinie zu tauchen. Jetzt gibt es aber in Baumgarten so eine Situation, was eben trotzdem passiert. Wie erleben denn Sie den Konflikt oder die Konfrontation zwischen Taucher und Kursschiff, wenn es dazu kommt?
Ja, es ist eigentlich für die lokalen Taucher nicht unbedingt ein Problem, weil wir wissen die Kursschifflinie, wir kennen den Kursschiff-Fahrplan, die hängen auch aus im Baumgärtli. Wir haben viele Probleme mit ausländischen Tauchern, die sich eben leider nicht immer ganz an das halten. Die Kommunikation zwischen der Schifffahrtsgesellschaft und den Tauchern hier am Zugersee, der lokalen Taucher, ist aber eigentlich eine gute. Und wir versuchen, so Sachen in konstruktive Gespräche zu lösen und auch mit Informationen an ausländische Taucher.
Haben Sie schon mal so eine Situation beobachtet, wo dann das Kursschiff kommt und ein Taucher ist in dieser Fahrrinne oder in dieser Fahrlinie drin und dann noch ruft der Kapitän ab und es kommt eine Antwort von unten? Passiert so etwas?
Das passiert sicher. Ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe es noch nie erlebt. Ich habe allerdings schon gesehen, dass Taucher in der Schifffahrtslinie getaucht sind. Man sieht jetzt hier gerade bei der Iris, die am Tauchen ist. Man sieht ja ungefähr, wo die Taucher sind. Die Blotter steigen auf. Ich habe schon so Situationen gesehen und es hat mir ehrlich gesagt keine Freude gemacht, weil wenn der Taucher auftaucht und das Schiff gerade kommt, muss ich glaube nicht sagen, was passiert.
Was macht man da konkret?
Man kann im Prinzip an der Wasseroberfläche, wenn man nicht im Wasser ist, kann man nichts machen. Man kann höchstens versuchen, wenn man jetzt sieht, es könnte zu einer prekären Situation kommen, könnte man versuchen, das Schiff zu warnen. Wobei wir wissen auch, die Kursschiffe, die können nicht einfach rumhauen und dann geht es rum. Das ist nicht ganz so einfach. Also man kann einfach beten und hoffen, dass nichts passiert.
Jetzt gibt es ja nicht nur Kursschiffe, es gibt noch andere Seebenutzer, zum Beispiel Fischer mit ihren Netz. Sind sie schon mal als Taucherin so in ein Netz hineingetaucht? Weil die Sicht ist ja nicht sehr groß. Ah, jetzt taucht sie wieder auf, die ist empfangen. Eben mit diesen Fischnetz.
Ich bin noch nie in ein Netz hineingeraten. Ich habe beim Tauchen schon Netz gesehen. Das ist aber eigentlich kein Problem, weil es gehört zum guten Anstand, dass man in den Tauchernetz nichts macht. Es soll jeder seinen Platz haben am Zugersee. Auch die Fischer, die teilweise leben davon. Probleme bei den Netzen sind, wenn man sie nicht sieht, wenn man reingeraten, könnte man sich verfahren. Und darum haben wir Taucher auch als Ausrüstungsbestandteil ein Messer dabei.
Sie wissen immer, wo das die Netze sind. Wissen Sie das? Informieren Sie sich?
Nein, das weiss man nicht zum Voraus. Also in der Regel sind sie ja markiert mit weissen Bojen auf der Wasseroberfläche. Aber unter Wasser gibt es manchmal auch Sachen, die hängen bleiben, den Fischer. Und die sieht man dann unter Umständen eben nicht mehr. Aber normalerweise, bevor man reingeht, tut man die Seefläche absuchen und schauen, ob man etwas schon zum Voraus sieht, dass man vorgewarnt ist.
So, jetzt möchte ich da schon zu Iris Imfanger gehen. Die hat uns jetzt schon verschiedenste Gegenstände auf den hinteren Aufbau vom Seepolizeischiff angelegt. Wie tief war es?
7,8 Meter.
7,8 Meter. Was haben Sie uns aufgebracht?
Ja, eigentlich nur ein Blatt, das ich gerade gesehen habe, und ein Kabelbreite, der da irgendwie wahrscheinlich erst reingehauen ist. Aber es ist so schlecht, es hat einen grossen Stein noch gehabt, aber das war schwer zum Aufnehmen. Und man sieht einfach nichts im Moment dort unten, oder?
Wie weit sieht man?
Ja, etwa so 20 cm.
Das ist wirklich nicht viel. Also, danke vielmals für den kurzen Tauchgang, Iris Imfanger. Merci, Evelyn Ritter, dass Sie uns in die Welt schnell reingelassen haben. Ich weiss noch, fragen Sie das noch schnell, Iris Imfanger. Sie haben mir mal gesagt, wo wir geredet haben im Vorfeld von dieser Sendung, dass es manchmal schon auch rabiate Fischer gibt. Die gehen mit dem Paddel auf einem los. Haben Sie das selber schon erlebt?
Nein, ich zum Glück noch nie, aber es ist wirklich Tatsache, dass man im Vierwaldstättersee so jemanden hört, der das leider macht, wo das Gefühl hat, man täge die Fische beim Laichen stören. Und das ist auch nicht unser Interesse, weil wir wollen ja die Fische auch anschauen und haben sie auch gerne auf dem Teller, die meisten. Und von dort her ist es eigentlich echt schade, dass man nicht reden miteinander, oder? Von dort her. Und eigentlich eine Lösung kann finden, normal bleiben. Und das ist eigentlich recht schade, ja.
Was machen denn die Fischer konkret?
Also es ist einfach ein einziger, wo dann kommt an den Laichplatz hin, wo auch gerade ein schöner Tauchplatz ist für uns. Und der lärmt dann einfach umeinander und wirklich mit dem Paddel schlägt er auf einem zu.
Also sehr unangenehm. Danke vielmals, Iris Simfanger, für die Informationen. Und ein anderes, ja, kann man schon so sagen, ein anderes Konfliktpotenzial auf dem See, ein anderer Seebenutzer, das sind die Wakeboarder. Das sind die, die sich mit dem Motorboot an einer Leine ziehen lassen. Nicht mit Wasserski an den Füßen, sondern mit einem Snowboard. Nein, eben nicht, sondern eben einem Wakeboard. Das sieht ähnlich aus. Sie machen Salto, Schrauben, hohe Sprünge und sind vor Jahren fast vom Zugersee verbannt worden. Die Geschichte gerade als nächstes hier im Treffpunkt live vom Zugersee. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Nelson. Ventura County line. Teacher, we're serving USA. Ooh. And Hangar B and Wall, inside, outside, USA. Pacific Palisade, inside, outside, USA. San Onofre and Sons, inside, outside, USA. Redondo Beach, LA, inside, outside, USA. All over the hall, inside, outside, USA. At Wyoming Bay, inside, outside, everybody's got serving USA.
Del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Fa.
Sie hören den Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS 1. Wir sind wieder mal unterwegs, sind am Zugersee im Hafen. Und nicht nur Sie hören uns zu, so etwa 20 Meter von dort, wo ich jetzt hocke, auf einer Reling vom Polizeiboot, steht ein Möwe auf einem Poller und schaut uns gespannt zu. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das Sie ganz sicher auch schon beobachtet haben. Das ist ein Thema, das laut zu und her geht. Das ist aber auch sehr faszinierend, nämlich wenn man einem Wakeboarder zuschauen kann, was kann, sein Metier in einer lässig entspannten Haltung steht man auf einem eben Wakeboard, nicht Snowboard, sieht ähnlich aus, lässt sich an einem Seil vom Motorboot ziehen, schliffert Führerschein, Hinterschein auf dem Brett übers Wasser, kumpelt immer wieder über die Wellen, die das Boot verursacht, rechts und links und springt dabei mal ein Salto, macht eine Schraube, mal beides ineinander rein, verwurstelt. Muss Spass machen, wenn man es kann, habe ich schon viel gedacht, wenn ich zugeschaut habe, aber es gibt solche, die es gar nicht lustig finden, die Wakeboarder hier am Zugersee, reden wir über das Wakeboard und was für Schwierigkeiten dass es dabei gegeben hat und gibt. Bei uns ist der Andi Meyenberg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Er ist fünffacher Welt-, siebenfacher Europameister im Wakeboard und muss seit 4 Jahren seinen Sport, er hat eine Schule, in einem ganz bestimmten Korridor ausüben. Dazu kam es, weil jemand von den Sportfischern und jemand von den Rudern die Wakeboarder vom See hat weggehen, hat verbannen. Mit welchen Argumenten damals, Andi Meyenberg?
Ja, es ist vor allem um den Wellenschlag gegangen, dass sie das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr aneinander vorbei, weil wir so grosse Wellen verursachen, dass sie ihren Sport nicht mehr ausüben können. Und das ist vor allem der Grund gewesen. Also nicht irgendwie die Lautstärke, weil wenn man da 200 oder 300 und mehr Meter draussen ist, hört man das eigentlich gar nicht mehr.
Was sagen Sie zu dem Argument?
Also wegen dem Geräusch, das war nicht so das Wichtigste gewesen, aber es sind vor allem die Wellen. Also der Wellenschlag war eigentlich entscheidend gewesen.
Wie beurteilen Sie den Wellenschlag, den ihr verursacht?
Ja, Sie sagen, die Wellen, die treibt es über den ganzen See rein, die bauen nicht ab, die dürfen verursachen. Also so grosse Wellen verursachen, sage ich jetzt mal, dass sie nicht mehr richtig rudern können, dass Fischerboote hin und her geschaukelt werden und sie auch nicht mehr fischen können wegen dem. Das sind so die Argumente gewesen.
Sie lachen ein bisschen dabei, wenn Sie es erzählen, weil es schon so lange her ist und tempi passati, oder weil Sie die Argumente nach wie vor komische Argumente finden?
Ja, also wir haben es ja selber auch ausprobiert. Wir sind x-mal mit dem Boot hin und her gefahren, haben von allen Distanzen geschaut, wie stark sind die Wellen wirklich. Und um die Wellen so stark zu spüren, wie dazu mal gesagt worden ist, müsste man wirklich unmittelbar nebendran stehen. Also ich rede von 20, 50 Meter. Und das sind Abstände, die man ja unbedingt muss einhalten muss, wenn man dann kreuzt. Darum, also von unserer Seite aus baut das sehr schnell ab. Und also aussendran, wenn man 300-400 Meter entfernt ist, sind es nur noch ganz lockere Roller.
Jetzt gibt es ja noch andere Boote, Motorboote und andere Sportarten, die solche Wellen, ähnliche Wellen verursachen. Das sind die Wasserski fahren, die Bananen hinter sich her sind oder solche Ringe. Oder all. Die dürfen ja überall fahren. Warum denn nur ihr in einem Korridor? Warum sind nur ihr in einem Korridor verbannt worden?
Ja, das ist noch schwierig. Also es geht wieder um die Wellen. Sie haben argumentiert, dass unsere Wellen immer die grössten sind und die am meisten Effekt haben auf sie. Und wir haben einfach gesagt, ja, Wellen verursachen tut alles auf dem See. Also jedes Schiff, egal was es nachzieht, es geht häufig auch um Geschwindigkeit, um Gewicht. Und je langsamer so ein Schiff fährt, umso grösser ist ja die Welle. Und sie haben dann gesagt, okay, die Wasserskifahrer fahren schneller zum Beispiel, da gibt es kleinere Wellen, das ist richtig, aber sie haben dann nicht einberechnet, dass die Wellen auch immer härter wird und durch das eigentlich auch mehr Wirkung hat auf ein anderes Schiff, dass es mehr schlägt. Und für uns hat das immer noch keine weder Hand noch Fuß, wie das dazu mal argumentiert worden ist. Und ja, wir verstehen es eigentlich jetzt noch nicht.
Tatsache ist, ich müsste in einem Korridor fahren, in einem begrenzten Raum auf dem See, den ich einhalten müsste. Hat das einen Teil vom Spass weggenommen?
Ja, einen Teil vom Spass. Also unsere, wenn wir jetzt auf die Schule beziehen, unsere Kunden, die, wenn wir denen das erzählen, verstehen sie es schon auch nicht. Aber wir gehen dann nicht mehr eigentlich sehr tief. Wir sagen einfach, schaut, da ist unser Korridor, da müssen wir fahren. Was für uns sehr schlecht ist, ist, dass wir halt mitten im See raus sind und sehr windanfällig sind vor allem. Und durch das, wir können uns irgendwie nie verschlaufen, wir können nie in eine Bucht hineingehen oder so, wo ein bisschen windgeschützt wäre. Durch das können wir unseren Sport bis zu 40% halt weniger ausüben. Wir sind dauernd am Absägen.
Wir gehen ja heute in diesem Treffpunkt die Frage nach, wem gehört eigentlich der See? Natürlich sagen all die, die ihn brauchen, ja, er gehört uns allen. Die Frage ist einfach, wie kommt man aneinander vorbei? Jetzt könnte man sagen, ihr habt einen Korridor. Schlecht, aus den Gründen, die sie uns jetzt erzählt haben. Gut, aus anderen Gründen, weil in diesem Korridor dürfen dann aber auch nur wir sein. Heisst das, es kommt ihnen niemand in die Quere in diesem Korridor? Schwimmer, Segler, Kiter, Surfer, Kursschiff, was auch immer, Fischer?
Nein, also eben, da muss man schon aufpassen, weil der Korridor, das ist einfach, sind irgendwie vier Punkte, wo markiert sind in dem Sinn. Die Leute, die das eben nutzen, sollten wissen, wo der Korridor eben ist, aber benutzen in dem Sinn darf der Korridor jeder. Also da fährt jeder kreuz und quer durch, wenn er will. Wir können da nichts machen. Das heisst nicht, der Korridor gehört uns. Wir müssen einfach dort drin fahren.
Wie würden Sie es miteinander, ich habe jetzt all die anderen Wassersportler oder Benutzer auch aufgezählt, wie würden Sie es miteinander von der Atmosphäre her beschreiben auf dem See?
Ja, also jetzt nach diesen vier Jahren, muss ich sagen, ist es relativ entspannt. Also die Leute haben sich, glaube ich, daran gewöhnt. Es hat immer noch, eigentlich von meiner Sicht, fast zu viele, die nicht wissen, dass dort wirklich der Korridor ist. Und dann, wenn wir dort reinfahren, fast da auf den Tempel verrühren und fluchen, wenn wir dann wieder an ihnen vorbeifahren und halt Wellen machen, was auch normal ist. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich jetzt so merke.
Händverrühren, haben Sie gesagt, wird da diskutiert, wird da gestritten, fallen da manchmal böse Worte von Schiff zu Schiff?
Ja, also bei uns nicht mehr, wir haben aufgehört. Wir haben am Anfang sind wir zu den Leuten angegangen und haben wenn sie den Temp verrührt, die haben dann richtig geflucht, oder? Die haben uns verflucht schon fast. Dann sind wir dann alle angegangen und haben versucht zu erklären, oder? Und dann, die einen haben sie eingesehen und gesagt, oh, Entschuldigung, wir haben das nicht gewusst, oder? Und die anderen haben dann gesagt, ja, könnt doch dort rauffahren, nachdem wir schon alles erklärt haben. Dann haben gesagt, ja, wir dürfen leider nur da. Und also im Großen und Ganzen kommen wir jetzt aneinander vorbei, die meisten wissen es.
Sind Sie neidisch auf die Wakeboarder, die im Luzerner oder Schweizer Teil vom Zugersee dort fahren dürfen, wo sie wollen, nämlich überall?
Ja, logisch. Also für uns ist es wirklich, wir sind da fast in einem kleinen Käfig, wo wir müssen fahren. Wir würden auch gerne dort oben fahren. Also dort oben, wir könnten ja auch dort oben fahren, aber es ist einfach zu weit. Das heisst, also, wenn wir irgendwo einen Schweizer Teil überwenden, dann brauchen wir so viel Benzin, um dort raufzukommen und so viel Zeit, dass das gar nicht rendiert. Das wollen wir gar nicht machen, oder?
Gut, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spass. Sie lassen sich den Spass nicht nehmen. Danke vielmals. Andi Meyerberg, Sie können jetzt, glaube ich, um 10 Uhr geht es dann los, oder? Mit der ersten Stunde. Ja, in 10 Minuten. Also, danke vielmals. Alles Gute. Und wer regelt, wenn es einen Konflikt auf dem See gibt? Der Konflikt, es ist wie auf der Straße, es ist wie auf dem Land. Das ist die Polizei, die Seepolizei, die regelt solche Angelegenheiten. Vor allem an den Wochenenden sind sie da am Zugersee auf Patrouillenfahrt. Wir dürfen das Boot anschauen und reden natürlich über all die Situationen, die Problem verursachen auf dem See, auch das gerade als nächstes.
Maybe you don't know that I can feel the pain. And I'm just as cold as you are in the rain. Maybe you don't know that I have feelings too, that I can care for someone like you do. And then you come with your gun. You make me run just for your fun. You know this wouldn't be if you'd be wise and see the fear reflecting in my eyes. Every time you aim at me, see yourself in me. Every time I hear you shoot, you've died a little too. Cause I'm a part of you, a part of God's creation. Maybe you don't know that I would love to feel the sun and watch my little babies run around and have some fun. Or maybe you don't know that I can feel I live in fear. I'm not safe with all you hungry hunters here. And then you come with your gun. You make me run just for your fun.
You know this wouldn't be if you'd be wise, my friend, and see the fear reflecting in my eyes. Every time you aim at me, see yourself in me. Every time I hear you shoot, you've died a little too, 'cause I'm a part of you. What if the path of nature takes its way? Why interfere just for your joy and play? Can't we live in harmony together? Could the forest be a safer place forever? Maybe you don't know that I can feel the pain, and I'm just as cold as you are in the rain. Yeah, maybe you don't know.
Wir sind im Hafen von Zug. Wir stellen die Frage, wem gehört eigentlich der See? Wir sind da im Bereich, wo es etwa gegen 300 Boote hat in diesem Hafen. Zum Beispiel sehe ich gerade einen Segler, der bei einem grossen Kran, mit dem Kran kann man Schiff innen und rauslupfen ins Wasser, seinen Spinnaker irgendwie trocknet. Das ist ein vierfarbiger Spinnaker, rosa, gel, hellblau hat es zum Beispiel als Farbe drin und der hat jetzt den aufgehängt, das ist vielleicht etwa 15 Meter hoch. Unser Thema in den nächsten paar Minuten, Seepolizei. Ich bin mit dem Louis Wickert neben dem Boot. Guten Morgen, Herr Wickert.
Guten Morgen.
Dürfen wir das Boot schnell anschauen?
Selbstverständlich.
Also gehen Sie voraus. Die Drehling ist da unterbrochen. Wir können mit einem Schritt, halben Meter, jetzt sind wir auf schwankendem Boot, stehen im Heck von diesem Boot, das etwa 3 Meter breit ist, 9 Meter lang. Ich sehe 2 Rettungsringe zum Beispiel. Wie häufig braucht man die, wenn eine Patrouille fahrt oder wenn wir auf dem See unterwegs sind?
Die brauchen wir nicht so viel. Wir haben das Glück, dass da die Leute können schwimmen auf dem Zugersee und wir haben es gut auf dem Zugersee. Ja.
Und hinten hat es so eine Plattform, da bin ich vorher schon drauf gestanden, da ist man dann vielleicht 20 cm über Wasser, da könnte man allenfalls per Stegen ins Wasser steigen oder jemanden sogar rauslupfen. Dann gehen wir doch mal im Führerstand hinein. Sie bitten Sie, dass Sie vorausgehen. Das ist natürlich gedeckt. Das braucht es. Dann stehen wir da im Motorhaus. Im Gegensatz jetzt zum grossen Kursschiff hat es jetzt da noch ein Steuerrad. Wie sind ihr motorisiert?
Wir haben auf dem Schiff 2 Motoren. Es sind 2 Dieselmotoren mit je 252 PS. Es gibt dann etwas über 500 PS.
Mhm. Haben Sie Wochenenddienst gehabt jetzt gerade an diesem Wochenende, Herr Wickert?
Ich habe am letzten Wochenende keinen Dienst gehabt. Ich habe am kommenden Wochenende Dienst. Und ich bin Samstag, Sonntag mit einem Kollegen unterwegs auf dem Zugersee.
Auf was schaut man jetzt? Wenn Sie auslaufen, darf Sie vielleicht noch bitten, es hat da auch noch einen Bildschirm. Auf dem Bildschirm kann man verschiedene Features aktivieren. Es hat, glaube ich, ein GPS, Radar drin und noch.
Richtig, und ein Echolot, das uns die Tiefe und den Untergrund vom See anzeigen.
Der Taucher hat uns vorher schon gesagt, es ist etwa 7,5 Meter hier im Hafenbecken. Was ist die tiefste Stelle vom Zugersee? Haben Sie das im Echolot schon mal gesehen?
Das sind gegen die 300 Meter, irgendwo zwischen Walchwil und Buenasin. Ja.
Wenn Sie jetzt unterwegs sind am Wochenende, Patrouille fahren, auf was achten Sie? Mit welcher Geschwindigkeit sind Sie unterwegs und auf was beobachten Sie?
Ich muss vielleicht weiter ausholen. Unser allgemeiner Auftrag ist Ruhe, Ordnung, Sicherheit. Wir schauen da, dass wir Ruhe haben auf dem See und dass die Gesetze eingehalten werden, wie zum Beispiel die Uferzone, dass nicht schnell gefahren wird in der Uferzone, dass die Abstände eingehalten werden, dass die Wakeboarder in ihrem Korridor drin sind und dass nicht Schwimmer zu weit in den See rausgehen.
Wann müssen Sie hornen? Haben Sie so ein Horn da auf dem Schiff?
Wir haben so ein Horn. Glücklicherweise brauchen wir das praktisch nie. Wir schalten etwas Blaulicht ein, wenn wir zur Nacht unterwegs sind, zu einem Einsatz.
Haben Sie Skiwerfer, damit ihr, wenn ihr zur Nacht unterwegs sind, etwas seht?
Wir haben einen Dachscheinwerfer, der uns recht Licht gibt vor Schiffen. Ja.
Gibt es viele Leute, die zur Nacht bei Dunkelheit auf dem See unterwegs sind? Oder sogar Schwimmer, die noch amig sind?
Das gibt es natürlich auch in der Hochsaison. Sind viele Leute unterwegs, auch zur Nacht. Die Segler, die müssen vorschriftsgemäss müssen ein Licht haben. Nur die Gefahr ist, geht eigentlich von den Schwimmern aus, die nichts mitnehmen müssen. Und da muss man einfach schauen als Seebenutzer, dass man denen zum Weg ausgeht.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel vom Kapitän vom Kursschiff, von Erich Sutter, der uns das erzählt hat, das Baumgarten, wo mit Taucher dort tauchen, wo es nicht sollte, zum Beispiel angefragt werden oder informiert werden und ihr rückt dann aus und geht dort her, wie läuft so ein Einsatz ab? Wenn ihr jetzt mit den Tauchern, die sich dort bewegen, ins Gespräch kommt.
Wir gehen sicher mal in die Nähe. Wir schätzen zuerst ab, braucht es eine dringende Dienstfahrt, wenn wir da Blaulicht und Horn einschalten, dass wir da unseren Weg finden durch den Zugersee. Aber das ist glücklicherweise selten der Fall, dass wir das einschalten müssen. Wir fahren einfach zügig vor Ort und nehmen dann das Gespräch auf mit den Leuten, die vor Ort sind.
Gut, danke vielmals, Louis Wickert. Nach den 10 Nachrichten reden wir noch kurz weiter miteinander, was für Aufgaben Sie auf dem Zugersee alles zu erledigen haben, wo es vielleicht noch Konflikte gibt, wo Sie manchmal eingreifen müssen. Also nochmals das Thema der Seepolizei nach den 10 Nachrichten. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain.
There ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give.
Zweite Stunde Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS1 am Mikrofon Tommy Scherer. Wir stellen die Frage heute, wem gehört eigentlich der See? Und wir meinen damit, wie kommen all die, die den See für sich beanspruchen, aneinander vorbei, vor allem natürlich im Sommer. Das sind die, die baden zum Beispiel und schwimmen, das sind die, die tauchen, da gibt es Segler, da gibt es Motorbötler, Ruderer, Wakeboarder, Wasserskifahrer, Kiter, Surfer, aber natürlich auch Fischer. Oder es gibt auch die Natur, die mit den Vögeln, den Fischen und den Pflanzen genauso ihren Teil vom See für sich beanspruchen. Wir sind am Zugersee. Ich stehe jetzt gerade auf dem leicht schwankenden Boot von der Seepolizei im Hafen von Zug. Beim Louis Wickert. Wie tönt eigentlich die Sirene von so einem Polizeiboot, Herr Wickert?
Ja, wir können
sie mal aktivieren.
Wir können die ausnahmsweise einschalten.
Ausnahmsweise.
Ja.
Dass das ausnahmsweise stimmt, zeigt, dass er vorher schnell hat müssen studieren, wie man die eigentlich wirklich aktiviert. Also sehr viel braucht, wird sie nicht.
Nein, glücklicherweise nicht, nein.
Gut, also in welchen Situationen das vielleicht angebracht wäre oder ist, das erzählt uns Louis Wickert dann gerade als nächstes in ein paar Minuten.
Des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Si tu ne veux pas mourir idiot, oublie les journaux, la télé, la radio.
Oublie les journaux, la télé, la radio.
J'entends le groovy, lazy reggae.
Ja, ja, ah, ja, ja. die Polizei auf dem Zugersee. Die Polizei die kontrolliert. Die Polizei fährt Patrouille, sorgt für Ruhe und Ordnung. Das ist natürlich auf der Straße so und auf dem Wasser genauso. Am Wochenende ist das der Fall am Zugersee. Und ich bin im Gespräch mit dem Louis Wicker, der ist technischer Leiter von der Seepolizei. Mich im Wunder gibt es zum Beispiel auch auf dem See Alkoholprobleme. Auf der Straße gibt es das auch, Kontrollen. Und dann hat man zu viel, muss blasen, machen die so etwas auch.
Also Kontrollen werden auch durchgeführt. Es wird auch, es ist Freizeit und die Bootsführer trinken auch gerne einen Schluck Wein oder Bier und die dürften nicht zu viel trinken und darum werden auch so Kontrollen durchgeführt. Aber das kommt eher selten vor. Wir sind recht präsent und die wissen das. Und,
ja. Wie ist die Promillegrenze auf dem See?
Es ist nicht vorgeschrieben gesetzlich, aber man geht das aus von der Strasse, dass auch eine Grenze von 0,8 Promille herrscht.
Und wenn ihr euch vornehmt, wir machen mal Alkoholtests oder Kontrollen, macht ihr das flächendeckend oder schaut ihr, wer euch auffällt oder wo es laut ist?
Nein, wir nehmen einzelne Bootsführer in Kontrollen und führen dann also Kontrollen durch.
Sie haben ein Funkgerät in der Hand, Herr Wickert. Und wie funktioniert so etwas, wenn Sie zum Beispiel mit der Zentrale Kontakt aufnehmen und dann fragen, ob etwas irgendwie Spezielles ist? Können Sie uns das mal demonstrieren, bitte?
Ja, ich würde jetzt gerade Kontakt aufnehmen mit der Zentrale und würde mich anmelden für eine Patrouillenfahrt auf dem Zugersee. Ich tue das auslösen. Die Zentrale sollte sich melden.
Das ist etwa doppelt so gross wie ein Handy, ja, zweimal eine Handfläche ungefähr. Jetzt haben Sie sich gerufen mit dem Signalton vorher.
Ja, Sie sollten mich jetzt aufrufen, um zu schauen, was los ist. Offenbar sind Sie besetzt.
14, Antwort.
Ja, ich habe verstanden, Seppi, das ist der Louis. Kannst du mir bitte einen Einsatz auftun, Zugersee? Ich bin allein unterwegs mit der Magellan-Antwort.
Ich habe das so verstanden, du bist mit der Magellan auf dem See. Speziell auf dem See ist nichts für dich. 614, Antwort.
Ja, ich habe das verstanden, Seppi. Danke vielmals. Ich tue mir den melden. Schluss.
Das gehört wahrscheinlich am liebsten im Jahr, wenn nichts Spezielles gemeldet worden ist.
Das hören wir gerne, jawohl. Es gibt uns ein gutes Gefühl und wir haben die Augen offen, wenn wir auf den See gehen.
Sie haben mir verschiedene Episoden erzählt, die Ihnen schon passiert ist in der Zeit, wo Sie das machen. Zum Beispiel sind Sie mal einem Taucher, glaube ich, begegnet, der relativ weit raus war. Wie sind eigentlich die Bestimmungen, wie weit raus darf man schwimmen, nicht tauchen, wie weit raus darf man schwimmen als Badende?
Schwimmen ist frei, man darf den ganzen See benutzen, man muss einfach gegenwärtigen, dass da Motorschiffe unterwegs sind in schneller Fahrt und es ist ein eigenes Risiko, aber man muss einfach schauen aufeinander.
Haben Sie schon mal jemanden müssen retten? Also quasi einen Taucher angetroffen, weit draussen, der nicht mehr mögen hat und dann haben Sie ihn müssen auflesen?
Einen Schwimmer habe ich schon mal betroffen, das war vor 2-3 Jahren, mitten im See draussen. Der hat sich total überschätzt, war auch müde. Er war froh, als wir ihn kontaktiert haben. Er ist nachher aufs Schiff raufgekommen und wir haben ihn da zugedeckt mit Decken und noch können zu trinken geben. Und den haben wir wohlbehalten, dann können wir ihn zurückbringen.
Jetzt haben wir vorher in den anderen Interviews und Begegnungen, die wir hatten, doch den einen oder anderen Konflikt gehört und gesehen, wo auf dem Zugersee doch manchmal passiert. Wenn Sie jetzt auftauchen als Seepolizei, bei diesen Tauchern zum Beispiel im Baumgarten oder bei Kontrollen, wenn es um Alkohol geht, wie reagieren die Leute in der Regel auf euch als Polizisten?
Die Leute reagieren sehr positiv, die haben die Freude, wenn wir da auf dem See unterwegs sind. Wir sehen auch in der Regel keine grossen Übertretungen, die wir da müssen, sofort einschreiten müssen. Es ist lediglich eine Kontrolle von diesen Bootsführern und ein Gespräch zu denen. Und dann werden während dem Gespräch werden dann die Ausweise kontrolliert, um auch zu schauen, ob die Führer entsprechend das Boot fahren dürfen.
Sind zum Beispiel, wenn ihr so Boote anschaut, das gibt es auf der Straße bei den Autos auch, Sachen, die ins Auge stechen, rein, weil das Boot zum Beispiel nicht in Ordnung ist?
Das gibt es relativ selten, weil wir haben die Schifffahrtskontrolle, die da die Boote regelmässig vorführen und kontrollieren. Und wir haben da eigentlich nicht grosse Beanstandungen.
Danke vielmals, Louis Wickert. Und ich habe versucht herauszufinden, im Vorfeld von dieser Sendung, wie viele Boote gibt es denn eigentlich, die auf dem Zugersee rumfahren. Ich habe es nicht herausgefunden, nicht einmal mit Hilfe vom Bundesamt für Statistik. Dort wird nämlich nur notiert, wie viele Schiffe im ganzen Kanton gemolden sind. Und im Kanton Zug gibt es erstens verschiedene Seen und zweitens ist der Zugersee kantonal ja sogar dreiteilt. Wie auch immer, auf unseren Seen in der ganzen Schweiz fahren etwa, das habe ich dann herausgefunden, 100'000 Schiffe umeinander, die mit Personenverkehr zu tun haben. Und wer so ein Boot hat, Sie haben das vorher auch gerade erwähnt, der muss es wie ein Auto immer wieder mal vorführen. Im Kanton St. Gallen zum Beispiel ist das alle 3 Jahre der Fall. Auch da am Zugersee habe ich erfahren. Und wie so eine Vorführung abläuft, so eine Prüfung von einem Boot, das erfahren wir jetzt in der Reportage von der Beatrice Gmünder.
Gut, Herr Sigma. Gut, Herr Heb. Müssen Sie den Schiffsausweis haben von Ihnen? Danke. Der Reis stimmt noch?
Ja.
Gut, Herr.
Das Rorschach bei der Seepolizei St. Gallen steht ein mittelgrosses Motorboot. Der Experte Hans-Rudi Heb wirft einen groben Blick aufs Schiff und schaut ihn schnell mal genauer den Motor an.
Das ist auch gut, ja. Das ist gut wieder löschen. Jetzt den Motor noch starten.
So. Verliert der Motor, der aussen am Schiff hängt, kein Öl oder Benzin, ist er ganz, ist alles dort, wo es sein soll, alles wird angeschaut.
So, und jetzt auf einer Seite drehe den Motor. Aber drehe bis ein Anschlag. Jetzt auf die andere Seite drehen.
Der Experte Hans-Rudi Heb hockt auf seiner Liste alles ab. Der Motor ist okay. Weiter geht es in die Fahrerkabine und da braucht das Motorboot das gleiche wie ein Segelschiff.
Jetzt wäre noch die Ausrüstung. Dann haben wir ein Rettungsgerät, das sind die dort vorne. Jawohl, die Küsse und der Ring. Die restliche Ausrüstung habe ich gesehen, die ist bereit drin. Dann wäre das gut, dann würden wir noch Probefahrt machen für das Schiff. Dann wäre es alles.
Die Sicherheit ist hochgeschrieben bei einer Schiffskontrolle. Denn wenn draussen auf dem See etwas passiert, dann ist es nie auf der Strasse, wo das Auto oder TÜV einfach stehen bleiben will. Ein Schiff könnte kentern. Darum braucht es auf dem Schiff eine entsprechende Ausrüstung.
Ja, also die Rettungsmittel, sie müssen vom Anker über Seilwerk, über Notsignal, was sie müssen können geben bis zur Apotheke, je nach Schiff, oder müssen sie einfach das Zeug mitführen.
Sagt der Leiter vom St. Gallen Amt für Schifffahrt, Kurt Reich. Es tönt jetzt einfach, ein Schiff zu unterhalten. Die Realität allerdings, die sieht anders aus.
Von diesen Schiffen, die wir prüfen, ist die Statistik erschreckend. Also in 45% von allen Fällen gibt es eine Beanstandung. Aber die ist in den allermeisten Fällen so, dass man sagen kann, Alter, komm, unterschreib da und du bringst es in Ordnung, dann ist es für uns erledigt. Das ist in seiner eigenen Verantwortung. Oder? Und dann gibt es vielleicht ein bisschen schwierigere Fälle, man muss sagen, da kann jetzt der Halter selber nicht, da muss in einer Werft gemacht werden. Auch dort akzeptieren wir das ohne Nachkontrolle. Und dann gibt es vielleicht 5-10% von den Fällen, wo man sagen kann, hoppla, da ist jetzt etwas, da müssen wir noch mal sehen. Also zum Beispiel ein Holzschiff, Holzschale faul ist irgendwo in einem Bereich, wo man sagt, da muss jetzt in einer Werft saniert werden oder so, dann will man das nochmal sehen. Oder?
Also quasi bei jedem zweiten Schiff gibt es nichts zu sagen. Wäre das bei den Autos oder Töffen so, die Politik würde schon lange einschreiten. Der Kurt Reich sieht das nicht so. Die Zahlen müssen relativiert werden.
Von diesen 45% ist der überwiegende Teil sind Banalitäten, oder, wo einfach jetzt zum Beispiel ein Gasprüfbericht nicht erledigt ist oder ein Elektroprüfbericht nicht vorhanden ist oder nicht mehr ajour ist, wo man das muss nachmachen oder eine Abgasmessung oder Wartung halt ein halbes Jahr hinten drin ist und vergessen gegangen ist. Und dann gibt es ganz wenig, eben die 5-10%, die ich gesagt habe, wo es wirklich ein gravierender Mangel ist, wo man muss beheben und auch sicherheitsrelevant ist.
Auf den europäischen Seen herrschen im Grossen und Ganzen die gleichen Regeln. Kleine Abweichungen gäbe es. Zum Beispiel gerade auf dem Bodensee, da sind die Vorschriften beim Abgas sehr streng.
Der Bodensee hat weltweit die ersten Abgasvorschriften gehabt, oder? Der Bodensee gilt als grosser Trinkwasserspeicher. Da legt man natürlich enorme Werte auf die Abgasvorschriften. Und im Prinzip hat inzwischen die EU Abgasvorschriften entwickelt. Die gelten jetzt auch in der Schweiz, aber am Bodensee hat man sich dem Regime noch nicht ganz untergeordnet, sondern hat da immer einen höheren Level.
Nach 10 Minuten ist die Eschpfad dem fertigen Motorboot und sein Besitzer haben bestanden. Wir fahren zurück in den Hafen Rorschach. Und in 3 Jahren darf dann der Seemann mit seinem Schiff am gleichen Ort wieder Kugel vorführen.
Also die Reportage, wie man ein Boot vorführt auf dem Bodensee. Es ist übrigens auch da das Zug so, dass man alle drei Jahre sein Boot muss vorführen muss. Der Standort von unserem Treffpunkt ist ja, der Hafen ungefähr 300 Boot schaukelt da. In einer ganz leichten Brise, wunderschönes Wetter da für unsere Sendung. Ja, die Frage ist, wem gehört der See? Und die Frage ist, wer wahrt eigentlich die Interessen von der Natur? Die sind ja auch da, von den Vögeln, von den Pflanzen, von den Fischen. Antwort: Pro Natura könnte man erwähnen. Pro Natura schaut ja dafür, dass es der Pflanzen- und Tierwelt gut geht, dass die ein Lobby findet in der Organisation von Pro Natura. Und man trifft jemanden von Pro Natura Zug, wo die Umgebung da, den See mit der Pflanzenwelt, den Fisch und den Vögel sehr gut kennt. Das als nächstes.
I gaze in her water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my tranquility base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out.
Out the door.
You used me, you deceived me.
broke my heart, told me we would never part, but that wasn't true. So what else can I do but move on?
Ist es auf DRS 1 im Treffpunkt am Zugersee.
Und auf dem Wasser, Christian Zeuging, sieht man jetzt gerade im Moment, wir sind im Hafen von Zug, ein Karo mit vier Leuten, der ganz langsam rauspaddelt, langsam tut auch der ein oder andere Bootsbesitzer sein Schiff klar machen. Wir sind ja vom Hafen aus da und sticht in See in langsamer Fahrt, tuckert man da in See raus. Jetzt wollen wir uns in den nächsten paar Minuten nicht nur auf den See, sondern vor allem auch auf die Uferzone. Das ist ein ganz wichtiges Gebiet, konzentrieren. In dieser Uferzone kann man zum Beispiel von Zug Richtung Cham laufen und dann weiter von Cham am Ufer nach. Und dann kann man zwei wunderschöne Naturschutzgebiete durchqueren. Das eine, das kleinere, ist Koller, so heisst das, zwischen Zug und Cham. Und das grössere Schutzgebiet ist Dersbach. Das kommt dann nach Cham. Das sind zwei sehr wichtige Uferzonen mit Schilf, mit Gräser. Wichtig für Fisch wegen dem Laichen und Verstecken. Wichtig für die Vögel, wegen dem Brüten und auch wegen dem Schutz. Und natürlich haben wir jetzt einen Fachmann dazu eingeladen, der viel besser Bescheid weiss. Der André Guntern ist es, Forstingenieur, Raumplaner pro Natura. Ehrenamtlich seit 12 Jahren ist er dort mit dabei und seit 6 Jahren ist er Präsident von Pro Natura Zug. Guten Morgen, Herr Guntern.
Guten Morgen.
Sie sind da aufgewachsen, haben Sie mir erzählt, am Zugersee. Sie sind heute 47, ist also schon ein bisschen eine Zeit her, wo Sie Bub gewesen sind. Aber es gibt uns Gelegenheit zu fragen, was hat sich denn Ihrer Ansicht nach jetzt von der Natur her in diesen 40 Jahren verändert?
Ja, ich glaube, da kann man schon einiges aufzählen, was sich da verändert hat. Also gerade da, wo wir stehen da beim Bootshafen von Zug. Der ist dazumal, hat es den noch nicht gegeben. Und ich denke, mit dem grossen Bootshafen hat es auch einiges mehr an Booten gegeben, die inzwischen da auf den See gekommen sind. Dann da nebendran sehen wir das Hafenrestaurant von Zug, direkt am See, über den See gebaut. Also sehr attraktiv für die Leute, die da gehen, essen. Aber natürlich auch wieder ein Abschnitt vom Seeufer, der verloren gegangen ist. Dann sehen wir da schön, eben, wie Sie es gesagt haben, gegen das Kollergebiet. Man hat da die ganze Lorze verlegt, also den Mündungsbereich. Es sind sehr grosse Eingriffe gemacht worden, zum Teil auch mit kompensatorischen Massnahmen. Man hat eine Vogelschutzinsel geschaffen. Und dann, wenn Sie da überall schauen, gegen einen See, vielleicht nicht gerade am Seeufer, aber wenn man hinten dran schaut, die Siedlungen, die da sehr stark vergrössert worden sind, die sind natürlich auch in den letzten Jahrzehnten so entstanden.
Das heisst, in den Jahrzehnten, die Sie beschrieben, hat die Natur gegenüber der Menschheit, den Siedlungen, den Bauten verloren?
Die Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, sind sicher Verlust für die Natur, sind Eingriffe. Es ist dann natürlich auch der Nutzungsdruck, der verstärkt worden ist. Auf der anderen Seite hat man auch versucht, Gegensteuer zu geben. Einerseits mit planerischen Massnahmen, mit dem, dass man auch Siedlungen beschränkt, dass man den Schutz der Naturschutzgebiete verbessert. Und eben auch punktuell, dass man bei den Lebensräumen eingreift, dass man dort Renaturierungen gemacht hat.
Jetzt wollte ich es ein bisschen genauer wissen oder schauen wir ein bisschen genauer her. Warum sind die Uferzonen mit den Schilfzonen zum Beispiel so wichtig für die Fische?
Ja, zu den Fischen. Ich glaube, da haben wir dann den Fischer Emil Speck, der da sicher kompetenter kann Auskunft geben. Ich möchte das vielleicht einfach ein bisschen genereller ausdrücken. Es sind natürlich eine Übergangszone zwischen dem Wasser und dem Land. Und die Übergangszonen sind sehr artenreich, weil sie eben sowohl für die Lebewesen im See, und das sind Fische, aber das sind auch andere Seelebewesen, aber auch für die Landseitigen, Amphibien beispielsweise, Insekten und natürlich auch für die Flora, für die Pflanzenwelt einen wichtigen Übergangsbereich. Sie sind als Laichgebiet, als Brutgebiet für den Schutz, Unterschlupf sehr, sehr wichtig und sie sind eben selten geworden. Und darum ist es so wichtig, dass man diese Gebiete eben entsprechend schützt und auch respektiert.
Werden die Gebiete auch von den Benutzern, die auf dem See unterwegs sind? Da haben wir ja viele verschiedene gehört jetzt und man weiss, wie viele Leute da unterwegs sind. Also das eine ist der Druck von der Siedlungszone gegen die Uferzone, das andere ist die Seebenutzer, die den See auch benutzen. Was hat das für Auswirkungen?
Also wir haben ja vorher in dem Gespräch, das Sie geführt haben, mit dem Andi Meyerberg gehört, wie das ist mit den Wakeboardern. Dort hat man den Konflikt, den man vor 10 Jahren hatte, wo das ein bisschen eskaliert ist, denke ich, in den Griff bekommen, indem dass man klare Regeln aufgestellt hat mit dem Korridor, mit der zeitlichen Beschränkung. Und wenn man sich daran hält, dann kann das durchaus so in der Ordnung sein. Es gibt natürlich sehr viele andere Seebenutzer und da ist einfach die Frage, wie tut man die Störung abwägen zwischen jemandem, der mit dem See rausfährt, mit einem schnellen Motorboot, der Wellen erzeugt, oder dann beispielsweise ein Ruderer, der zwar sehr gemächlich unterwegs ist, aber dann sehr nahe an die empfindlichen Gebiete herangeht, ins Schilfgebiet hier, dort eine Störung bringt für die Fische, für die Vögel. Allenfalls auch das Schilf beeinträchtigt. Also dort ist einfach die Handlung von jedem Einzelnen ist entscheidend, um nachher zu sagen, inwieweit das auch eben eine Beeinträchtigung ist und von dem her sollte unterbleiben.
Eine Störung ist das eine, ist es auch eine Bedrohung?
Ich glaube, in der Gesamtheit kann das durchaus eine Bedrohung sein. Und es zeigt eben, dass wenn man so klare Regeln und Rahmenbedingungen aufstellt, dass es dann kann funktionieren und so eine Art Selbstbeschränkung, dass die dann eben nicht funktioniert. Und wenn die Leute die Grenzen nicht tolerieren oder auch wenn man klare Grenzen markiert, dann ist natürlich eine Bedrohung da. Und es sind empfindliche Tierarten, die in diesen Uferzonen ihren Lebensraum haben. Und die werden natürlich da verdrängt.
Wenn Sie könnten, wer oder was würden Sie verbieten auf dem See?
Ja, ich glaube, der Nutzungsdruck auf dem See ist natürlich inzwischen so gross von allen diesen Nutzern. Und das Ruhebedürfnis, wir hören es jetzt da gerade, es ist auch durch die Luft beeinträchtigt, ist auch sehr gross von der Bevölkerung. Also ich glaube, es müsste schon unser langfristiges Ziel sein, den ganzen intensiven Motorsport auf dem See auf den zu verzichten, dass alle Leute nur noch mit Muskelkraft auf dem See unterwegs wären. Dann wäre die Ruhe da, die Natur wäre weniger gestört. Und ich glaube, das wäre durchaus eine Vision. Wobei, sie ist nicht einmal so visionär und sie ist auch nicht neu. Es hat schon im 1972 eine Volksinitiative gegeben, die ein Motorbootverbot einführen. Die Initiative ist dazu mal knapp gescheitert. Und ich denke, unter dem heutigen Gesichtspunkt, auch mit dem Siedlungswachstum und dem Nutzungsdruck, könnte das durchaus auch ein mehrheitsfähiges Postulat sein. das wieder mal aufs Tapet zu bringen.
Es gibt ja so in der Schweiz, wo Motorboote tatsächlich verboten sind und nur Ruder- oder Segelboote unterwegs sind. Wir wollen als nächstes in dem Treffpunkt vom Zugersee, wo wir die Frage stellen, wem gehört der See, wie wird er genutzt, wird er übernutzt, wenn es Konflikte gibt, wie löst man die, wenn wir einmal hören, wo von dem See lebt und sich aber wegen der Freizeitaktivitäten, wo wir heute schon darüber geredet haben, auch anpassen muss, sich anpasst hat in den letzten Tagen. Ein Fischer erzählt aus seiner Sicht, wie er mit allen anderen der Schlag kommt hier auf dem Zugersee.
Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
Ein feines Restaurant direkt am See, mit einem Fisch auf dem Teller, die Luft ist mild, die Sonne geht vielleicht gerade unter und der Weisswein stimmt perfekt zu dem Fischmenü. Eine Szene, die hier am Zugersee ohne den Emil Speck, den Berufsfischer, nur halb so schön, weil nur halb so schmackhaft wäre. Er hat nämlich mit höherer Wahrscheinlichkeit den Fisch auf dem Teller am Morgen gefangen mit seinem Netz. Guten Morgen, Herr Speck.
Morgen, Herr Scherer.
Wir stehen hier gerade neben dir im Boot. Ich darf dir angehen, es ist kein Holzboot. Warum ist das aus Metall?
Also das Boot ist aus Metall. Im Gegensatz zu früher hat man Holzboot gehabt. Das Metall habe ich gewählt als Material, damit es pflegeleichter ist.
Das Holzboot würde ja mit der Zeit irgendwie verfaulen oder man muss es wieder mal auffrischen, das Holz.
Und bei einem Holzboot zum Beispiel, wenn man ein Holzboot gewisse Zeit nicht braucht, in den Schiffhütten inne hat und zum Wasser aus nicht. Und wenn man es nach einem, sagen wir, nach gewissen Zeit wieder runterlässt, dann nachher, der tut das Rinnen etwas.
Also Vorteil liegt klar auf der Hand. Wir möchten ja, Herr Speck, vor allem heute in dem Treffpunkt über das, wie man aneinander vorbeikommt auf dem See reden. Und Sie als Fischer leben vom See, leben mit dem See. Sie müssen im Sommer, haben Sie mir zum Beispiel gesagt, Ihre Netze anders auslegen wegen der Schwimmenden.
Ja, das trifft einfach zu, weil in der Sommerzeit, speziell zum Beispiel gerade heute, wo wir wieder einen wunderbaren Sommertag haben, da sind speziell im Nachmittag viele Schiffe auf dem See. Da hat es in der Uferzone Badende. Und wenn man den Eglifang betreiben mit Grundnetz, das ist in Ufernähe. Und damit die Badenden und so weiter nicht mit den Netzen in Konflikt kommen oder auch mit den Badebötchen, dann muss man bei schönem Wetter oder so später am Abend Netz auslegen. Der Arbeitstag wird da ein bisschen länger. Aber man nimmt das in Kauf, weil man selber am Sommer hat man ja auch Freude.
Der Schilfgürtel, haben Sie mir erzählt, Sie machen Ihren Beruf in dritter Generation und können das natürlich sehr gut beurteilen, wie man sich einander weiterverzählt. Der Schilfgürtel hier am Zugersee ist seit 1950 auf etwa 10-15% zusammengeschrumpft. Der ist aber wichtig wegen den Laichgründen, die gewisse Fische dort brauchen. Merken Sie das am Ertrag, der kleiner geworden ist? Haben Sie seit in den 50er Jahren, wo es eben zusammengeschrumpft ist, viel weniger im Netz?
Also der Schilfgürtel, der in der Flachwasserzone so bedeutend zurückgegangen ist, hat natürlich eine sehr wichtige Bedeutung für die Frühlingsfischerei. Die Frühlingsfischerei, das ist für den Hechtfischfang, für den Hechtleichtfischfang. Die Hecht kommen vom offenen See kommen in die Uferzone rein, wenn das Wasser sich im Frühling erwärmt. Kommen in die Schilfgürtel rein. Der Schilf tut die Hecht, die dort durchschwimmen, tut denen mithelfen, den Laich abzustreifen, wo dann Zwiebeln und Männchen miteinander schwimmen. Denn der Laich vom Hecht ist klebrig. Der wird dann, wenn es normal alles so rund läuft, an diesen Schilfhalm kleben. Und wenn der Schilfgürtel möglichst breit ist, wie er früher war, dann ist auch dort innen geschützt vor Wellenschlag, vor Finden von teilweise auch Wasservögel, wo das Zeug auch viel schwieriger dazukommt. Und wenn dann aus dem Ei das Fischli ausschlüpft, hat es dann gleichzeitig schon wieder Schutz vor Artgenossen, und kann sich irgendwie immer wieder ein bisschen verstecken.
Also das ist ganz wichtig. Wir müssen es ein bisschen abkürzen. Sind die Erträge jetzt wegen dem zurückgegangen? Haben Sie weniger Fische im Netz?
Und speziell beim Hechten sieht man das, wenn wir nur die normalen Frühlingswasserstände haben, dann sieht man einfach, dass der Fischbestand einfach auf einem tieferen Niveau läuft, trotz Erbrütung von den Fischeier heute in der Brutanstalt. Wir haben immer eine gute Hechtnachkommenschaft, wenn wir ein Frühlingshochwasser haben, wo der See im Prinzip der angestammte See verlässt und ins Ried rausgeht und 20, 30, 40 cm der See draussen steht über 3, 4, 5 Wochen und dann die Hechte dort rein können leichen und danach macht die Natur dort draussen das perfekt, perfekt.
Wenn Sie jetzt auch seit den 50er Jahren auf dem See schauen, hat ja die Freizeitaktivität zugenommen, es kommen neue Sportarten, Kiten, Windsurfen, Wakeboarden. Wer stört Sie am meisten von all denen, die den See neben Ihnen auch noch benutzen?
Also am allermeisten stört uns Berufsfischer bzw. auch die Hobbyfischer, Angler, die Seebenutzer, die mit Schiff auf dem See rumfahren, wo das Wasser extrem bewegt. Das heisst, grosse Wellen machen, grosse Unruhe auf dem See. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den See anschauen, ist er schön ruhig, glatt. Der Fisch ist ja ein Tier, wo ja die Aufregung und Turbulenzen nicht schätzt. Ich kann es zwar nicht ausdrücken, weil der Fisch kann ja nicht reden, aber Sie müssen sich vorstellen, der tut auch gerne jemanden relaxen wie wir im Liegestuhl. Die sind manchmal oben dran im warmen Wasser, tun sich auch sünneln und wenn es da hin und her gefräset wird im grossen Stil, oder, dann tun die Fische die angestammten Plätze, also Tiefen im See verlassen, gehen tiefer runter ins kältere Wasser runter. Das Wachstum ist wieder langsamer und so weiter. Und es ist einfach nicht ganz das, wo die Tiere
brauchen.
Ja, schätze. Für das ganze Aufkommen, oder?
Würden Sie auch so weit gehen? Wir haben vorher eine Geschichte gehört von der Taucherin, von Iris Imfanger, dass es auf dem Vierwaldstättersee offenbar einen Fischer gibt, der mit dem Paddel losgeht auf Tauchen. Würden Sie auch so weit gehen?
Nein, also das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht würde machen. Wie die Situation im Vierwaldstättersee ist, kenne ich ja nicht, aber wenn das jetzt im Zugersee, in meinem Fischrevier, wo ich da meistens mich bewegen und Netz auslegen, wenn jetzt da irgendeine Tauchaktivität wäre, wo ich jetzt müsste sagen, also das ist jetzt nicht vereinbar, auch mit der Fischerei, dann müssen wir halt darüber reden und das ausdiskutieren und fragen, warum machen die das so und ich wünsche jetzt das auf die andere Art, oder kann man uns ein bisschen finden, aber das erste Mal bei einem feinen Halbliter, glaube ich, kann man das viel besser besprechen.
Herr Speck, das ist eine gute Idee, ich nehme das auf, das machen wir. Wir tun mit allen Beteiligten, die jetzt da heute in der Sendung vorher sind, nachher noch schnell die Köpfe zusammenstrecken und mal einen kurzen Meinungsaustausch machen. Ich kann nur sagen, dass heute am Nachmittag in unserer neuen DRS1-Sendung Wortort am Nachmittag um 2 das Thema ist «In einem Fischerboot, literarischer Ausflug auf den Bielersee». Britta Spichiger, unsere Redaktorin, ist mit einem Fischer rausgefahren und hat ihm dann Zitat aus der Literatur vorgelegt. Und die Zitat mit den Gedanken, den Erfahrungen und den Erlebnissen von diesem Fischer verglichen. Wortort heute Nachmittag um 2, vielleicht können Sie auch hören. Und gut, also, und wir machen jetzt Folgendes. Wir haben in ein paar Minuten noch eine Schlussrunde mit allen Beteiligten. Bis jetzt hat man nämlich am Zugersee meines Wissens alle 2 bis 3 Jahre so eine Zusammenkunft gemacht von allen Interessensvertretern, die den See benutzen. Die letzte war gerade etwa vor 3 Jahren gewesen. Also wäre es Zeit, dann machen wir das jetzt, oder?
Jawohl.
Also wir laufen zu her, wo wir die anderen treffen. Und bis wir dort sind, jawohl, zurück ins Studio.
Yeah. You come and go, you come and go. Loving will be the ending colors of like my dream. Red, gold and green, red, gold and green.
Was macht man, wenn sich viele Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen das Gleiche teilen, mühen oder tun? Ganz einfach, man redet zuerst einmal miteinander. Das ist ganz wichtig und das machen wir jetzt auch in einer kurzen Schlussrunde mit allen Gästen von heute, die all den Zugersee auf ihre ganz eigene Art eben nützen. Wir haben den Kapitän, den Erich Sutter bei uns, die Taucherin Iris Imfangen, den Wakeboarder, den Andi Meyenberg, den Fischer Erich Speck, den wir vorhin gehört haben, den Andreas Gunther, den Naturschützer, Seepolizist, den Louis Wickert. Ja. Frage Sie, Herr Gunther, Sie haben ja vorher gesagt, man müsste eigentlich, das wäre nicht schlecht, wieder mal darüber nachdenken, alle Motorboote zu verbieten. Wäre das für Sie ein Wunsch für die Zukunft?
Ja, ich glaube, das ist eben, wie ich es gesagt habe, eine langfristige Vision. Ich hätte aber noch ein Anliegen, das vielleicht kurzfristiger ist. Also wir haben ja da eben alles verantwortungsbewusste Leute da, die Vereine führen, die einen Betrieb haben. Und ich glaube, da finde ich es wichtig, dass man die Information von den eigenen Mitgliedern oder von den Kunden bezüglich der Regeln auf dem See und auch der Schutz von der Natur, dass man das als Teil von der Betreuung von der eigenen Leute auch anschaut. Und ich glaube, dann ist eigentlich schon recht viel gemacht.
Frage Taucherin, die Iris Imfangen, wird dem Rechnung getragen? Was wäre Ihre Vision gegen Führerclub für die Zukunft und mit das Miteinander oder das Gegeneinander auf dem Zugersee noch besser wird oder kleiner wird, je nachdem, wie man es anschaut?
Also ich denke, wichtig ist, dass man, bevor man an einem Problem ist, mal darüber redet, auch wieder mal so eine Zusammenkunft mal nimmt und die Problematik bespricht an einem gemütlichen Abend auch und dass man ein bisschen mehr Toleranz untereinander auch anbringt auch und vielleicht mache ich weiter, denkt als nur jetzt gerade, sondern auch denkt, was in Zukunft, dass wir weiterhin dürfen gut tauchen in See und das sollen alle zusammen mal ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander eigentlich.
Müssen wir eine konkrete Massnahme treffen? Ich frage noch den Fischer, den Emil Speck, eine konkrete Massnahme, dass sich Ihre Situation als Fischer zum Beispiel verbessern würde, wieder verbessern würde?
Ja, da hängt natürlich einiges zusammen bei der Fischerei. Das ist natürlich nicht nur die Aktivitäten auf dem Wasser, sondern das Wasser selber, oder? Die Wasserqualität, oder? Die ist natürlich im Zugersee immer noch nicht so, wie man es eigentlich wünschte, oder? Vergleichbar wie jetzt wie Vierwaldstättensee oder Zürichsee. Also bei den Gewässern, bei der Qualität von Wasserverbesserung muss noch viel, viel gemacht werden.
Gibt es denn schlechte Kläranlagen?
Wir haben Kläranlage, also grundsätzlich meint ja jeder, der weiss, unsere Gemeinde ist an einer Kläranlage angeschlossen, es sei alles bestens. Aber es gibt eben Kläranlagen und Kläranlagen. Und am Zugersee haben wir Gott sei Dank das Glück, dass wir eine Ringleitung haben um den Zugersee, um seit jetzt ungefähr 30 Jahren. Und dass die Kläranlage, die dann gespissen wird von dieser Ringleitung, im Unterlauf vom Zugersee ist und der Auslauf von der Kläranlage nie mehr in den Zugersee kommt, sonst wäre der Zugersee nach wie vor nur der grössere Patient.
Aber nur mal schauen, warum, dass man es begreift, warum ist die Qualität des Wassers nicht so gut?
Die Qualität des Wassers hängt einerseits zusammen, weil wir einen grossen Siedlungsdruck haben rund um den Zugersee herum. Wenn man sieht, wie der Kanton ist ja der Kanton, der am meisten Bevölkerungszunahme hat, meines Wissens. Dann haben wir sehr wenig, auf die ganze Wasservolumen sehr wenig Einlauf, also relativ wenig Frischwasser. Wir haben die Wasserdurchmischung im Zugersee braucht rein rechnerisch 15 Jahre, bis die erneuert ist. Im
Bei anderen Seen ist es, glaube ich, viel kürzer, oder?
Im Zürichsee zum Beispiel 1,5 Jahre, oder?
Danke, Herr Speck. Ich wollte auch die anderen noch schnell kurz zu Wort kommen lassen. Gehen wir zum Andi Meyerberg, zum Wakeboarder. Kein Motorboot mehr. Wir, das wollen natürlich Ihren Sport gerade killen, vernichten. Was wäre denn aus Ihrer Sicht als Wakeboarder, Sie müssen in einer Zone fahren, einen Wunsch gegenführen, eine konkrete Massnahme, die Ihre Situation verbessern will?
Ich denke, ja, von den Fischern, von den Tauchern her haben wir das gehört. Für uns ist es auch wichtig, dass man es miteinander löst, dass man miteinander kann reden. Wir sind immer bereit gewesen, miteinander das zu lösen. Mit uns kann man reden. Wir sind nicht irgendwelche Raudis auf dem See. Und ich denke, wenn ein Problem da ist und man da aufeinander kann zugehen kann, ganz normal, und das ausdiskutieren, denke ich, kommt man gut aneinander vorbei. So ein riesen Rennen auf dem See ist es also nicht, wie da zum Teil erzählt wird. Wir sind die Woche allein auf dem See praktisch mit unserem Boot.
Es wäre schön, wenn Sie nicht nur im Korridor dürften fahren, sondern überall.
Das wäre natürlich schön, ja.
Fragen wir mal den Polizist, den Louis Wickert, wie er das sieht, das Miteinander auf dem See, jetzt gerade mit dem Wunsch, Wakeboarden wieder überall auf dem See, würde Sie das stören?
Mich würde das gar nicht stören. Der See ist für alle, das ist für die Öffentlichkeit. Und wenn wir mit unserer Präsenz von uns Seepolizei, von der Zuckerpolizei einen Beitrag leisten können, freut mich das.
Danke vielmals. Und jetzt am Schluss noch der Kapitän. Mit ihm haben wir auch angefangen. Mit dem Erich Sutter habe ich es noch richtig im Kopf. Erich Sutter, was wäre gegen Führer geschaut, die Zukunft für Sie etwas Konkretes, das man verändern müsste, dass sich die Situation da verbessert, für Sie, für alle anderen?
Also das Ziel ist ganz klar, dass wir es so haben, wie wir es jetzt untereinander haben. Kommunikation ist super. Und ganz klar, oberstes Ziel der Zugersee-Schifffahrt ist, dass ein Emil Speck, ein Louis Wickert und ein Andi Meyenberg bis zu den Tauchern am Abend jeden zufrieden heimgehen kann und kann sagen, ich habe einen guten Tag gehabt, es war gut gewesen, und nicht Faust im Sack gemacht und denkt, oh, die Scheibe von der Schifffahrt. Ja, das muss ganz klar so sein.
Oder vielleicht Badegäste, die sich noch mit roten oder farbigen Hauben bemerkbar machen, würde ihre Situation auch noch ein bisschen erleichtern, oder?
Das ist so, ja.
Danke vielmals allen Beteiligten. Das war der Treffpunkt live vom Zugersee. Wir haben die Frage versucht zu beantworten. Wem gehört der See eigentlich?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.